im Vergleich kaufen oder mieten, ändert sich da für viele Menschen dann jetzt gerade die Balance, sodass sie sagen, ich gehe nicht in die Mietsituation, sondern ich versuche doch zu kaufen. Viele Menschen verlassen sich einfach immer noch zu sehr auf ihr Bauchgefühl. Und das ist ein Problem.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wissensfolge im finanziellen Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und darf heute mit Mirjam Mohr über den Immobilienmarkt sprechen. Mirjam ist Vertriebsvorständin bei Interhyp Gruppe und setzt sich mit großer Leidenschaft für mehr Hausfrauen ein. Was dahinter steckt, wie der Immobilienmarkt vor allem mit Preis- und Zinsentwicklung gerade so tickt und welche Tipps sie für unseren Immobilienkauf auch noch parat hat, erfahren wir im heutigen Gespräch. Schön, dass du da bist, liebe Mirjam.
Herzlichen Dank für die Einladung, Alicia. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Wir haben eine volle Storyline, daher geht's direkt los. Erklär uns doch mal, wer ist Interhyp und was macht ihr?
Wir sind Baufinanzierungsvermittler, das heißt, wir arbeiten mit 500 Kreditgebern zusammen. Wenn du ein Haus oder eine Wohnung finanzieren willst, dann kommst du zu uns. Wir schauen, was in dein Leben an Finanzierung am besten passt. Wir entwickeln die beste Struktur für dich und suchen dann von den 500 Kreditgebern die perfekte Baufinanzierung für dich raus. Das machen wir für Menschen wie dich und mich, also für Endkunden und auch für kleinere und größere Partner in unserem sogenannten B2B-Geschäft.
Okay, ihr arbeitet mit vielen Partnern zusammen. Das heißt, wie unabhängig seid ihr und wie wählt ihr da auch eure Zusammenarbeitspartner aus?
Wir wählen unsere, wie gesagt, wir haben 500 Kreditgeber schon auf unserer Plattform und alle Kreditgeber, die attraktive Baufinanzierungskonditionen haben in einer bestimmten Gegend, die sind grundsätzlich relevant für uns und wir wählen aus nach den Bedürfnissen unserer Kunden und Kundinnen oder unsere B2B-Partner beraten die Kunden und wählen dann sozusagen einen Kreditgeber aus, sodass wir völlig frei aus der Vielfalt auf unserer Plattform auswählen können und der Kunde bei uns halt den perfekten Marktvergleich dann erledigt bekommt. Also sehr, sehr effizient für unsere Kunden und Kundinnen.
Okay, und jetzt zu dir. Was machst du so als Vorständin? Welche Aufgaben und Verantwortungsbereiche liegen bei dir?
Ich bin schon recht lang bei Interhyp, schon 17 Jahre. Ich habe verschiedene Sachen machen dürfen. Ich komme eher aus der Projekt- und Business-Development-Ecke. Bin jetzt verantwortlich für unsere Vertriebe, das heißt viele Vertriebsteams an über 100 Standorten in ganz Deutschland. Und als Vorständin arbeite ich mit meinen Vorstandskollegen und meiner Vorstandskollegin daran, dass wir unsere Wachstumsstrategie ständig überprüfen, dass wir die richtigen Projekte, Maßnahmen, Initiativen ableiten, die dann auch umsetzen und für unsere Kunden ein immer besseres Erlebnis bieten und für unsere Mitarbeitenden auch ein Top-Arbeitgeber sind und bleiben, denn unser größtes Kapital sind unsere Kollegen und Kolleginnen.
Und ganz nebenbei setzt du dich dann auch noch für Female Empowerment, vor allem beim Immobilienmarkt ein. Und ich freue mich deshalb sehr, dass du jetzt heute hier bist. Das heißt, wir gucken auf den Markt 2025. Wie ist dein Blick? Sind Immobilien gerade teuer oder günstig?
Wenn wir längerfristig auf Leistbarkeit von Wohnungen oder Häusern schauen, dann sind wir aktuell schon in einem guten Szenario, fast würde ich sagen in einem Sweet Spot, weil, ne, was sind wichtige Komponenten? Die Immobilienpreise, die liegen unter den Höchstwerten, die wir gesehen haben, 2021, 2022. Es gab ja eine Korrektur im Markt, also das hat geholfen für die Leistbarkeit. Die Preise steigen jetzt schon wieder seit Anfang letzten Jahres, weil einfach es sehr viel Nachfrage gibt in Deutschland für bezahlbaren Wohnraum. Die Preise steigen aber nicht mehr so, wie sie in der absoluten Niedrigzinsphase gestiegen sind. Der Eindruck, dass jetzt Immobilienkredite an sich besonders teuer sind, drückt auch. Wir hatten halt eine wirklich krasse Niedrigzinsphase zwischen 2015 und 2022. Teilweise Kredite um die 1% waren da möglich. Das war eine absolute Ausnahme, das war nicht normal. Aber viele Menschen haben sich daran gewöhnt. Das heißt, Zinsniveaus, die wir heute sehen, ungefähr 3,5% für 10 Jahre, sind absolut vernünftig, sehr normal im langjährigen Vergleich. Das heißt, so dieses Gefühl, Immobilienfinanzierungen sind jetzt besonders teuer, das trügt eher, würde ich sagen. Und was man auch sagen kann, es gibt momentan deutlich mehr Immobilienangebot als in der Niedrigzinsphase. Da hatten wir einen absoluten Verkäufermarkt. Verkäufer und Verkäuferinnen konnten quasi Preise diktieren. Der Markt ist jetzt auch durch die Korrektur in 2022, 2023 ein bisschen mehr in Balance geraten zwischen Verkäufer und Käufer. Aber natürlich ist auch in den Metropolen Wohnraum immer noch eher knapp.
Okay, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr jetzt gerade seit Anfang des Jahres oder wenn du sagst, wir befinden uns in einem Sweet Spot, dann auch eine höhere Abschlusszahl an Neufinanzierungen verzeichnen können? Oder wie ist da der Trend?
Also wir würden sozusagen konkrete Finanzzahlen immer erst zum Jahresende kommunizieren, ne, weil wir Teil einer Bankengruppe sind und da uns an bestimmte Veröffentlichungen halten müssen. Gleichzeitig kann man schon sagen, dass sich seit Beginn des vergangenen Jahres schon der Markt wieder erholt hat und die Erholung ist jetzt in diesem Jahr 2025 weitergegangen. Ne. Leistbarkeit ist ein bisschen besser geworden, weil Menschen auch Gehaltserhöhungen, die ja sozusagen auch durch Inflation getrieben wurden, jetzt mehr und mehr spüren und im Geldbeutel sich auch bemerkbar macht. Wir haben die Immobilienpreise, die so ein bisschen runtergekommen sind. Also da tut sich was, was Menschen auch Zuversicht gibt und Menschen schon sagen, okay, ich, auch wenn die Welt da draußen etwas chaotisch ist, möchte mir den Traum vom Eigenheim erfüllen, der ist nach wie vor intakt. Und was auch ein wichtiger Treiber ist, die Lebensereignisse, aufgrund der, dass sich Menschen eine neue Immobilie suchen, die haben sich nicht verändert. Ne? Wann passiert das? Man heiratet, man kriegt Kinder, Kinder gehen aus dem Haus, man trennt sich vielleicht, man verändert seinen Job. Diese Ereignisse sind geblieben. Und weil jetzt gerade seit Mitte 2022 sehr viel Unruhe im Markt war, ne? Die Zinsen nach oben geschossen sind, Inflation war, viele externe Unsicherheitsfaktoren herrschten, sind Menschen eher in den Mietmarkt gegangen. Hat dazu geführt, dass die Mieten gerade in den Metropolen wirklich explodiert sind und weiter steigen. Und im Vergleich kaufen oder mieten, ändert sich da für viele Menschen dann jetzt gerade die Balance, sodass sie sagen, ich gehe nicht in die Mietsituation, sondern ich versuche doch zu kaufen. Menschen sind auch bereit, Kompromisse zu machen, um sich eben den Traum vom eigenen Zuhause gut zu erfüllen. Also es ist ein durchaus wieder belebter Markt, der jeden Monat auch ein Stück weiter wächst und sich sehr robust anfühlt.
Okay, spannende Entwicklung da auf der Nachfrageseite. Gucken wir nochmal auf die Bauzinsen. Du hast schon gesagt, die sind aktuell so bei 3,5%. Wir haben uns dran gewöhnt, dass es irgendwie lange eine Niedrigzinsphase war. Gibt es denn überhaupt noch Hoffnung, dass die Zinsen nochmal sinken oder müssen wir uns an dieses Niveau langfristig gewöhnen?
Also vielleicht mal kurz zurückgeschaut, was ist passiert, weil es war schon spannend. Wir hatten in den letzten Wochen schon ein recht krasses Auf und Ab bei den Zinsen. Es gab zwei wichtige Ereignisse, ne, die uns allen, glaube ich, auch im Kopf geblieben sind. Einmal das Schuldenpaket, Investitionspaket der neuen Bundesregierung. Da sind die Bauzinsen kurzfristig deutlich gestiegen. Warum? Wenn jemand, ein Staat, mehr Schulden aufnimmt, dann steigt grundsätzlich das Risiko. Das heißt, die Kosten für die Kredite steigen auch ein bisschen. Das hat dazu geführt, dass die Bauzinsen gestiegen sind, weil die Bauzinsen orientieren sich an länger laufenden Schuldpapieren, wie eben zum Beispiel Bundesanleihen. Wir hatten eben Anfang März Zinsen von um die 3,4% für 10-jährige Finanzierungen. Wir hatten dann kurzfristig 3,7, 3,8 gesehen. Dann hatten wir eine Gegenbewegung auf Basis von der Trumpschen Zollankündigung, also der Beginn von diesen ja auch ständig wechselnden Ankündigungen und verschiedenen Deals. Da gab es Börsenturbulenzen und immer wenn Unsicherheit im Markt höher wird, gibt es viele Anleger und Anlegerinnen, die in sichere Bundesanleihen zum Beispiel investieren, also so eine Art sicheren Hafen. Und die Nachfrage hat dann quasi die Renditen der Bundesanleihen sinken lassen. Ne? Nachfrage geht hoch, der Preis geht hoch. Bei einem fixen Coupon sinkt dann die Rendite. Und daran orientiert sich wieder die Bauzins, deswegen sanken dann auch die Bauzinsen. Also insofern in einer sehr kurzer Zeit eine recht krasse Gegenbewegung. Und aktuell sind wir so zwischen 3,5, 3,6 für 10 Jahre Zinssicherheit unterwegs. Und jetzt ist natürlich spannend, du hast ja gefragt, na, wo geht denn das hin? Und was wichtig ist bei solchen Prognosen, ne, die Welt ist unsicher, es gibt viele Turbulenzen, was genau mit dem Investitionspaket passiert der Bundesregierung. Das ist sehr spannend, wird einen Einfluss haben, auch wie sich jetzt die Zollpolitik dann wirklich final äußert. Das ist relevant. Was wir machen, wir befragen jeden Monat ein Panel von Finanzierungsexperten und Expertinnen bei Banken. Und die Mehrheit der von uns Befragten geht davon aus, dass wir in den kommenden Wochen eher beim aktuellen Niveau bleiben werden, mit einer Volatilität. Und längerfristig sagen aber viele Experten schon, wir könnten auch wieder mehr Inflation sehen, abhängig von der Zollpolitik. Und dann könnten wir auch Richtung 4% gehen. Also die Entwicklung, dass wir jetzt deutlich günstigere Zinsen sehen würden, die ist momentan sehr unwahrscheinlich.
Okay, also gerade was jetzt die Börse und die Schwankungen dort angeht, haben wir auch schon Podcast-Folgen zu gemacht. Also da kann man auch noch mal reinhören. Und am Ende merkt man ja, es hängt irgendwie trotzdem alles zusammen. Jetzt unsere Politik in Deutschland, aber auch Übersee. Welche weiteren Einflussfaktoren gibt es, die die Entwicklung der Bauzinsen treibt?
Am Ende ist es schon so, ne? Es ist halt die konjunkturelle Entwicklung, die langfristigen Anleihenentwicklungen, die wir sehen, dann perspektivisch natürlich auch die Geldpolitik, die wir in der EZB sehen. Also das sind im Wesentlichen die Einflussfaktoren, die wir global haben. Und ich kann natürlich schon, und das ist vielleicht auch spannend, als Kunde, als Kundin, wenn ich einen Finanzierungswunsch habe, da kann ich natürlich schon auch durch eine gute Finanzierungsberatung, durch eine passende Finanzierungsstruktur auch ein Stück überlegen, in welcher Struktur ich welche Zinskosten habe. Also da habe ich schon auch Einflussmöglichkeiten.
Okay, jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Gefühlsebene von den Verbrauchern. Also ich habe jetzt auch gerade im Freundesbekanntenkreis gibt es immer mehr die Aussage, naja, heute können wir uns das ja alles nicht mehr leisten, was unsere Eltern mit ihrem Gehalt und Einkommen generell sich ein Haus kaufen konnten. Das geht ja heute gar nicht mehr. Wie siehst du das, also so die Realpreisentwicklung?
Also grundsätzlich ist zwei Dinge. Jede Baufinanzierung, jede Immobilienentscheidung ist individuell. Und für ganz viele Menschen ist die Entscheidung für ein eigenes Zuhause, für eine eigene Immobilie, zum selber drin wohnen, aber auch vielleicht als Kapitalanlage zum Vermieten, eine der größten Entscheidungen im Leben. Und Bauchgefühl, du hast es anmoderiert, ne, Gefühl. Die erste Feststellung, die ich machen möchte, ist, viele Menschen verlassen sich einfach immer noch zu sehr auf ihr Bauchgefühl. Und das ist ein Problem. Wir machen ganz viele Studien. Wir machen auch eine sogenannte Leistbarkeitsstudie, wo Menschen uns sagen, wirklich im Detail nachgerechnet habe ich eher nicht. Also nur ein Drittel der Befragten sagt, sie haben sich wirklich im Detail mit dieser doch sehr wichtigen Entscheidung befasst. Und deswegen würde ich eher gerne weggehen vom Bauchgefühl, vom Gefühl, sondern Menschen raten, wenn sie den Traum vom Eigenheim haben, sich konkret damit zu befassen, weil wir in unseren vielen Beratungen jeden Tag sehen, dass oftmals mehr geht als gedacht. Das ist eine Dimension. Die zweite Dimension ist, wir erleben, dass Menschen schon auch bereit sind, Kompromisse zu machen. Also oftmals dann sagen, okay, dann muss es halt nicht das freistehende Einfamilienhaus sein. Vielleicht ist es ein Reihenhaus, ein Doppelhaus oder auch eine Wohnung. Zweitens, Menschen sind auch bereit, bei Ausstattung Kompromisse zu machen. Und was ich auch ganz wichtig finde, es gibt ja schon Unterschiede in den Generationen. Es gibt irgendwie die Boomer, die öfter schon sich ein finanzielles Polster erarbeitet haben und die junge Generation, junge Familien, die auf dem Weg ins Eigenheim sind. Und wir haben in unserer Wohnraumstudie letztes Jahr herausgefunden, dass die ältere Generation sehr bereit ist, der Jüngeren auch zu helfen. In unserer Leistbarkeitsstudie kommt auch raus, dass sehr viele Menschen sich den Traum vom Eigenheim nur erfüllen können, wenn sie Unterstützung kriegen finanziell aus der Familie. Die Bereitschaft gibt da. Deswegen würde ich auch sagen, besprecht solche Dinge in der Familie. Was kann man tun? Denn wir haben herausgefunden, dass es gerade für die Boomer auch ein sehr emotionales, positives Thema ist, wenn ich der jungen Generation ins Zuhause helfe, wenn ich so ein Stück weit, ne, dann auch einen bleibenden Wert schaffe für die junge Generation. Also da würden wir empfehlen, einfach drüber sprechen und nach Kompromissen und nach Lösungen suchen. Und ganz wichtig, mit dem Spitzenbleistift rechnen und sich nicht aufs Bauchgefühl zu verlassen. Und auch so ein Stück wegzugehen von nur die Zinsen zu betrachten. Die Zinsen sind eine wichtige Komponente, aber gleichzeitig nur eine Komponente. Und in einer vernünftigen Finanzierungsberatung gibt es eben mehr Dinge, die relevant sind als nur die Zinsen. Und da gilt es schon wirklich, eine gute Gesamtschau zu machen und eine umfassende Finanzierungsberatung zu machen, sodass die Finanzierung dann einfach zum Leben passt.
Werbung. Self-Care bedeutet für uns mehr als Yoga und gesunde Ernährung, sondern auch für deine finanzielle Zukunft zu sorgen. Darum gibt es News in der Finanzheldinnenwelt. Unsere Finanzheldinnen-App ist da. Hast du dich schon mal gefragt, ob du heute bereits ausreichend für deinen Ruhestand vorsorgst? Mit unserer App findest du in wenigen Minuten heraus, wie groß deine Rentenlücke ist und erhältst passende Tools, um sie zu schließen. Also los geht's! Den Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Auf welche Komponenten muss ich denn dann noch achten und was macht dann auch, also was sind meine Hausaufgaben vielleicht auch im Vorhinein, wenn ich in so ein Finanzierungsgespräch gehe?
Also ganz wichtig, ganz am Anfang kommt vor der Finanz- und Immobilienplanung die Lebensplanung. Ne? Wo wohne ich heute? Wo will ich in Zukunft wohnen? Habe ich eine Familie? Plane ich eine Familie? Wie schaut es mit der Jobsituation aus? Und ganz einfach, was ist mir wichtig? Konsum, Kultur, Infrastruktur, was brauche ich vielleicht? Das ist das Allererste. Und je mehr ich mir als Finanzierungsinteressierte darüber Gedanken gemacht habe, desto besser kann natürlich dann auch die Finanzierungsberatung gehen. Auch, wie viel Flexibilität brauche ich vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren? Dann ist der nächste Schritt der Kassensturz. Also sich ein Gefühl darüber zu verschaffen, was man jeden Monat ausgibt, was man jeden Monat einnimmt, welche Rolle die Miete heute spielt und wie viel Raum für eine Finanzierungsrate da sein könnte. Da gibt es auch ganz viele Rechner, zum Beispiel auf unserer interhyp.de Webseite, wo man sich so ein erstes Gefühl verschaffen kann und diesen Kassensturz halt gut machen kann. Und dann ist es schon die Zeit, in eine Beratung zu gehen mit einem Experten, mit einer Expertin. Und das kann man auch machen, bevor man jetzt eine ganz konkrete Immobilie schon im Auge hat, in einem ersten Schritt einfach mal, um sich beraten zu lassen, wie viel kann ich mir überhaupt leisten, worauf sollte ich achten, was brauche ich, welche Dokumente, welche Voraussetzungen brauche ich, also welches Einkommen, welches Eigenkapital, damit man gut informiert dann konkret auf die Suche nach einer Immobilie gehen kann. Das würde ich empfehlen. Und wie gesagt, auch gerne online schauen. Da gibt's ganz viel Material. Wenn man vielleicht auch so ein bisschen unsicher noch ist und sich erstmal mit dem Thema zu Hause gemütlich auf dem Sofa anfreunden mag, dann sind so Online-Tools, glaube ich, für den ersten Schritt ganz gut.
Und wenn es dann konkret wird in diesem Gespräch, ist das wahrscheinlich auch der Moment von so ein bisschen Realitätscheck, oder? Also von dem, was Absolut. Ich mir vorher vielleicht erträumt habe, wie mein Eigenheim dann aussehen kann. Und dann kommt schwarz auf weiß die Rate, die ich dafür monatlich auch leisten müsste. Wie dann damit umgehen? Muss man vielleicht seine Ansprüche auch ein bisschen zurückschrauben?
Das kommt schon vor, wie gesagt. Es gibt viele Menschen, die sagen, der Traum vom Eigenheim ist für mich wichtig. Und ich bin aber bereit dafür, Kompromisse einzugehen. Manche Dinge sind mir wichtiger als andere. Und ich bin selber auch sehr oft in Kundengesprächen mit dabei. Und da gibt es dann schon einen Moment, wo Kunden und Kundinnen sich in die Augen schauen und sagen, okay, was ist uns wirklich das Wichtigste? Also Kompromisse ist schon ein Thema. Kompromisse, auch Verzicht, ist ein Thema, was immer wieder auch in Finanzierungsgesprächen thematisiert wird.
Okay, jetzt hattest du schon angesprochen, es gibt ja auch die Möglichkeit, nicht nur das Eigenheim ne, für sich selbst und dort auch darin zu wohnen zu kaufen, sondern viele kaufen auch Immobilien zur Vermietung, also auch als Teil der Altersvorsorge.
Ja.
Rechnet sich das immer oder vor allem, worauf muss ich achten?
Also es kommt drauf an, auch da, es ist sehr individuell, welches Objekt sich wo wie rechnet und was meine persönlichen Anforderungen sind, damit ich sage, für mich, in meinem Vermögensmix vielleicht auch in meiner persönlichen Altersvorsorgeplanung rechnet sich eine Immobilie. Also grundsätzlich kann man sagen, Immobilie ist ein wichtiger Teil und kann ein wichtiger Teil sein für die Altersvorsorge. Inflationsgeschützte Anlage, ich habe eine Wertsteigerung zu erwarten. Und es ist halt auch ein Asset, was ich anfassen kann, was ich gestalten kann, wo ich wirken kann und wo ich auch zum Beispiel als Vermieterin dann ganz genau überlegen kann, an wen will ich vermieten? Will ich jetzt meine Miete maximieren? Will ich vielleicht auch soziale Aspekte einfließen lassen und vielleicht an eine Mutter, alleinerziehende Mutter mit einem Kind vermieten? Das kann ich dann natürlich alles tun. Das heißt, es gibt mir Gestaltungsmacht. Ich habe Steuerthemen, die ich beachten kann, die auch vorteilhaft sein können. Und wenn ich jetzt an eine Anfängerin denke, dann würde ich empfehlen, erstmal mit einer kleinen Investition anzufangen, kleine Wohnung, nicht gleich mit einem 10-Parteien-Haus. Vielleicht auch in einer Region, wo man sich auskennt, wo man auch gut erreichen kann, wenn man sich drum kümmert, ne, wenn es um die Vermietung geht, wenn vielleicht mal Handwerkerdinge zu machen sind. Dann überlegen, welcher Mieter ist es, wer, ne, passt zu mir, wie langfristig möchte ich planen, lieber einen jungen Student, wo ich vielleicht dann auch häufigere Wechsel habe, aber auch schnell neu vermieten kann, oder lieber eine Familie oder ein älteres Ehepaar, was vielleicht dann auch längerfristig bereit ist zu mieten. Wer ist der passende Finanzierungspartner? Das ist natürlich was, wo ein Vermittler wie Interhyp gut helfen kann. Eigenkapital ist ein Thema. Ja, man kann natürlich schon versuchen, mit möglichst wenig Eigenkapital zu finanzieren, aber mindestens für die Nebenkosten ist es schon sehr, sehr sinnvoll, Eigenkapital zu haben und dann halt in die Details auch der Finanzierungsgestaltung gut einzusteigen, welche Zinsbindung kürzer, länger etc. Also da ist es dann schon gut, einen Profi mit ranzuziehen. Und generell würde ich sagen, sich damit befassen, mal ranspüren, wäre das was für mich, und sich wirklich mal die Details angucken, kann auf jeden Fall interessant sein. Wir haben auch bei Interhyp Finanzierungsberater und Beraterinnen, die explizit sich drauf fokussieren auf Kapitalanlage-Themen, die dann natürlich auch sehr gut helfen können.
Okay, Stichwort Eigenkapital, mindestens die Kaufnebenkosten decken. Gilt das auch beim Eigenheimkauf?
Also es gibt ja so goldene Regeln im Idealfall, wie eine Finanzierung ist. Also wenn man die Nebenkosten mit Eigenkapital tragen kann und dann noch mehr Eigenkapital mitbringt, idealerweise 20%, dann hat man natürlich die Chance, auch deutlich günstigere Zinskonditionen vom Kreditgeber zu bekommen. Denn na, je geringer das Risiko ist für die Bank, für den Kreditgeber, desto besser sind die Zinskonditionen. Das heißt, ein bisschen Eigenkapital, auch na, was ich vorhin sagte, vielleicht in der Familie, Unterstützung von einer älteren Generation, wenn es sowas gibt, das hilft natürlich auf jeden Fall.
Okay, das war die perfekte Überleitung zu unserem kurzen Mythencheck. Da habe ich nämlich auch die Aussage mit dabei, ich brauche mindestens 20% Eigenkapital, sonst kann ich mir keine Immobilie leisten.
Genau, ich würde sagen, es ist nicht 100% ein Mythos, ne? Also ja, je mehr Eigenkapital, desto besser. 20-30% des Kaufpreises als Eigenkapital einzubringen, hilft mir ganz deutlich bei der Zinskondition, also ja. Und was ich natürlich aber auch bedenken muss, es gibt neben dem reinen Kaufpreis der Immobilie gibt's halt Nebenkosten, ne? Grunderwerbsteuer, Notarkosten, gegebenenfalls eine Maklerprovision, die ich zahlen muss. Das heißt, es sind 10 bis teilweise 15%, auch je nach Bundesland. Grunderwerbsteuer ist unterschiedlich nach Bundesländern. Die 10 bis 15% sollte ich auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, aus Eigenkapital bezahlen. Es ist aber auch, und deswegen ist es zum Teil ein Mythos, es ist schon auch möglich, eine Finanzierung ohne Eigenkapital abzuschließen. Höhere Zinsen, strengere Anforderungen, also ich brauche dann schon etwas besseres Einkommen, ein sicheres Beschäftigungsverhältnis. Das heißt, auch da lohnt sich mit einem Experten, mit einer Expertin drauf zu gucken, was für die individuelle auch Vermögenssituation und Einkommenssituation gut passen kann.
Okay, nächste Aussage. Ich bin selbstständig, da bekomme ich eh keine Finanzierung.
Also es ist herausfordernder für Selbstständige eine Immobilienfinanzierung zu kriegen, das stimmt, aber es ist möglich. Es braucht halt bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Also wie ist das Einkommen, wie regelmäßig ist das Einkommen in den letzten Monaten, Jahren? Ich brauche ein bisschen mehr Nachweise, ne? Banken wollen Sicherheit, Banken wollen sich verlassen können drauf, dass ein Kredit auch wirklich bedient werden kann. Das heißt, ich habe natürlich dann keine Gehaltsabrechnungen, sondern eine Bilanz oder eine Einnahmenüberschussrechnung der letzten 2-3 Jahre muss ich vorlegen. Steuerbescheide kann es sein, ne? Also BWA, je nachdem, was ich eben habe. Da werden Banken mehr Unterlagen brauchen und auch ein bisschen genauer gucken. Und es wird gegebenenfalls auch höhere Zinskosten bedeuten, als wenn ich angestellt bin. Ne? Also das ist schon was man sich anschauen muss. Aber es ist möglich. Und gerade wenn wir, ne, 500 Kreditgeber haben, die wir vergleichen können, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dann halt jemanden dabei habe, der vielleicht auch für meinen selbstständigen Kunden, meine Kundin, die passende Finanzierung anbietet.
Okay. Angenommen, ich bin in Elternzeit, dann kann ich das mit dem Immobilienkauf ja sowieso direkt vergessen. da auch gerne deine Einschätzung, wie Banken oder Kreditgeber generell solche Einkommenssituationen bewerten. Und die können sich ja auch im Laufe der Zeit mal verändern, oder?
Total. Also grundsätzlich, ne, sozusagen während der Elternzeit bewerten die Banken die Einkommenssituation schon kritischer. Und gleichzeitig, ne, es ist eine Grauzone, denn sowohl als auch ist die Finanzierung nicht ausgeschlossen. Elterngeld zählt meistens nicht als Einkommen, weil es eben zeitlich befristet ist, wird dann eben nicht als sogenanntes dauerhaftes Einkommen anerkannt. Wichtig ist dann, was ist das Arbeitsverhältnis nach der Elternzeit? Und die Banken wollen halt schon gern sehen, dass die Person, oftmals die Frau, aber die Person, die in Elternzeit ist, dann auch nach der Elternzeit wieder ins Berufsleben zurückgeht. Wenn es eine Kombi ist aus zwei Finanzierenden und wir sehen bei 70% der Finanzierungen bei Interhyp sind es zwei Menschen, die die Finanzierung gemeinsam tragen. Wenn dann jemand mit einem regelmäßigen Einkommen dabei ist, das hilft natürlich. Und dann ist es halt, ne, dann habe ich jemanden, auf den eher die Finanzierung vielleicht abgestellt ist. Und dann ist das Elterngeld oder die Elternzeit ein Detail in der Finanzierung, den sich die Bank gut anschaut, der aber nicht das alleinig ausschlaggebende Kriterium ist, ob ich jetzt die Finanzierung bekommen kann oder nicht.
Okay, dann gucken wir mal auf die 70%. Als Paare oder zumindest zwei Personen, die die Finanzierung in Anspruch nehmen. Und ich habe eingangs gesagt, du wünschst dir mehr Hausfrauen, also Frauen, die auch die Immobilien kaufen. Was können unsere Zuhörerinnen unternehmen, um genau so eine Hausfrau zu werden?
Vorher kurz, warum will ich das? Wenn ich auf die Zahlen schaue bei Interhyp, ne, 70% der Finanzierungen schließen wir ab mit Paaren, mehreren Personen. 20% werden von Männern allein getragen und nur 10% von Frauen. Das heißt, wir haben auch hier ein krasses Gender Gap. Und deswegen möchte ich gerne werben dafür, dass Frauen, und ich fange ne, ganz global an, sich mit ihren finanziellen Verhältnissen befassen. Das ist der allererste Schritt, sich überlegen, wie sich ihr Einkommen entwickeln wird und vor allem, wie ihre Altersvorsorge gestaltet. Das ist der allererste Schritt. Hashtag über Geld spricht man. Es ist wichtig, dass wir Frauen Finanzen zu unserem Thema machen. Und dann kann im Detail entweder als Eigenheim oder aber ne, als Kapitalanlage eine Immobilie ein richtig cooler Baustein meiner persönlichen Vermögensplanung, auf dem Weg zu meiner finanziellen Unabhängigkeit sein. Und deswegen sage ich, was kann ich tun? Ich kann mich befassen mit dem Thema Finanzen. Ich kann mit meiner besten Freundin über Geld reden und mal versuchen rauszufinden, was ist denn wichtig, wie ne, sich Freunde suchen, sich Peers suchen, über die man sich zu diesem wichtigen Thema mal austauschen kann. Einen Haushaltsplan aufstellen, ne, so ein Haushaltsbuch, jeden Monat, was sind Einnahmen, was sind Ausgaben. Sparen und investieren in einen ETF-Sparplan zum Beispiel. Man kann da mit kleinen Summen schon anfangen, um sich Stück für Stück etwas Eigenkapital auch anzusparen, um dann in der Position zu sein, auch wirklich eine vernünftige, langfristig tragfähige Finanzierung zu machen für eine eigene Immobilie. Und dieses Vernetzen finde ich so wichtig. Ich erlebe das oft. Wir machen oft Veranstaltungen von und für Frauen, wo wir Finanzierungsberaterinnen bei Interhyp dabei haben. Und ich erlebe ganz oft, dass Frauen so einen geschützten Raum schätzen, wo sie dann ohne Hemmungen einfach über ihre Herausforderungen, ihre Ängste, ihre Sorgen reden können, aber dann durch das Reden und das Befassen und das Realisieren, dass es vielen Frauen halt ähnlich geht, dass dieses Thema Finanzen oft so ein bisschen weggedrückt und auch weggelächelt wird, dass es wichtig ist, sich damit zu befassen, dass es einfach gut tut, den ersten Schritt gegangen zu sein und was dafür getan zu haben, um sich selber einfach finanziell unabhängig aufzustellen.
Ja, das merken wir auch auf unseren Afterworks, wenn es dann diesen Raum mal gibt, gerade unter uns Frauen ganz offen über Geld zu sprechen, dann merkt man, ah, okay, es beschäftigt auch noch mehr und wir haben vielleicht die ähnlichen Herausforderungen, aber ich habe auch eine kennengelernt, die macht schon, hat schon in Immobilien investiert und das kann ja dann auch wieder Ansporn sein. Also wie du gesagt hast, sich so das Netzwerk aufzubauen, Peers zu suchen und da auch von anderen zu lernen, Erfahrungen zu teilen.
Genau.
Dann haben wir schon eine ganz gute Checkliste jetzt von dir einmal zum Abschluss bekommen, was jetzt die Next Steps sein können für alle, die sich für den Immobilienkauf interessieren. Magst du zum Abschluss unserer Folge noch eins deiner persönlichen Learnings oder auch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen teilen?
Mein persönliches Learning rund um Finanzen ist, sich das gut zu organisieren. Also ne, ich bin eher Team Excel, eher Team Struktur und Plan. Ich mache einmal im Jahr, schaue ich mir mein Einkommen an, wenn ich meine Steuererklärung vorbereite, ich schaue meinen ETF-Sparplan an, passt der noch zu dem, was ich investieren möchte. Und ich habe eben über diesen ETF-Sparplan jeden Monat automatisch von meinem Konto, wenn das Gehalt eingegangen ist, geht eine gewisse Summe in diese Investitionsdose. Und das ist für mich prima. Ich muss mich damit nicht befassen. Das läuft automatisch weiter. Da kommt ein schönes Sümmchen zusammen über die Jahre. Und das wäre für mich der Haupttipp, sich das Thema Finanzen auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit einfach zu organisieren. Und da kann ich mit 50 Euro im Monat kann ich beginnen. 50 Euro im Monat sind wahrscheinlich 10 schöne Kaffee, die ich mir in 4 Wochen wahrscheinlich auch so gönne. Und das wäre mein Tipp, beginnen, organisieren, strukturieren und Austausch suchen.
Super. Vielen lieben Dank, Miriam, für die umfassende Wissensfolge hier an der Stelle. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und bis ganz bald hoffentlich.
Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.